Dann habe ich diesen Mann kennengelernt.
Sind ja Leute verschwunden. Das gibt es. Keiner weiß und keiner spricht darüber.
Und der hatte als einziger Zugang zu den sogenannten Geisterbahnhöfen und stillgelegten Gleisen. Und dann geht er zum Bahnhof Gesundbrunnen. Der war ja geteilt. Ein weißer Fleck auf der S-Bahn-Karte, weil zwei Gleise stillgelegt worden sind.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Wann ist der Koffer gefunden worden?
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Was sind wir denn nach unserem Tod? Werden wir alle auf so einen Koffer reduziert? Das war ja quasi in so einer Art Zeitkapsel.
Ich schenke Ihnen diesen Koffer mit der Bitte und Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen und vielleicht diese Person wiederzufinden.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Folge 1: Die Mission.
Wir ziehen um. Ich freue mich wirklich. Aber alles muss jetzt hier ausgemistet werden. Alles, was wir nicht mehr brauchen, kommt in den Müll.
Oh, Manu, ja? Hilf mir doch mal bitte.
Ich komme.
Ohne Leiter komme ich da einfach nicht ran.
Hier, pack mal mit an.
Oh nein, der Koffer.
Ich dachte, der ist schon längst weggeschmissen.
Wie konnte ich das nur vergessen? Aus den Augen, aus dem Sinn. Wieder aufgetaucht nach einer halben Ewigkeit.
Hallo, Fritzi.
Hallo, Marianne. Na, alles gut?
Ja, klar. Bei dir auch?
Nee, eben nicht. Du musst mir helfen.
Klar, mach ich. Was ist denn los?
Ich habe hier was, das verfolgt mich jetzt schon 10 Jahre. Ich muss das jetzt unbedingt loswerden.
Was denn?
Ein Koffer.
Ein Koffer?
Ja, ein Koffer. Und der gehört mir eben nicht.
Ja, okay, aber ich meine, warum hast du ihn denn dann?
Ein kleiner Koffer, weiß mit zwei Schnallen, aus stoffüberzogener Pappe.
Schwarz-Weiß-Fotos. Auf vielen posiert ein gut aussehender, großgewachsener Mann mit kantigem Gesicht und glattem, dunkelblond gescheiteltem Haar.
Eine Geburtsurkunde. Ein Familienbuch, Paketscheine, Visitenkarten, Fotos von Autos, Stadtansichten, Zonenpässe, ein Rentenbescheid.
Ein Konfirmationsschein, eine Heiratsurkunde und ein Versicherungsausweis.
Immer wieder taucht der Name Günther S. auf.
Ein Ausweis der Bauunion Berlin, VEB, verschiedene Einzahlungsbelege.
Das ist ja krass, die ganzen Fotos.
Eine Frau hält ein Baby auf dem Arm. Neben ihr ein kleines Mädchen. Beide lächeln in die Kamera.
Postkarten.
Soldaten in Wehrmachtsuniform stehen vor einem LKW vom Militär.
Das ist ja irre. Die ganzen von wann sind die denn, die Fotos?
Eine handschriftliche Notiz am Bildrand in Sütterlin-Schrift.
Guck mal hier die Aros.
Das ist ein total cooles Auto.
Ein Strafzettel über eine Reichsmark und 20 Pfennige.
Sag mal, und woher hast du den Koffer?
Tja, ich habe mal über die Reichsbahn recherchiert und dann habe ich den Koffer geschenkt bekommen.
Reichsbahn. Nach 1945 die Staatsbahn der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR. Der Name Deutsche Reichsbahn musste aus formaljuristischen Gründen erhalten bleiben, weil die westlichen Alliierten nur der Deutschen Reichsbahn die Erlaubnis erteilt hatten, den Eisenbahnbetrieb West-Berlin durchzuführen.
Also den Koffer, den habe ich von Hans-Henning Günther bekommen. Das war damals mein Interviewpartner und der hat mir den Koffer geschenkt. Wie alle Reichsbahner hat er als West-Berliner im Osten in den 80ern für die Reichsbahn gearbeitet.
Und der war berechtigt, als ehemaliger Reichsbahnmitarbeiter die stillgelegten Gleise und Geisterbahnhöfe in der Stadt in den 80er Jahren aufzusuchen, weil er die kartografieren sollte. Mhm. Er war Bauleiter dort. Also er konnte halt quasi als einziger Mensch, ohne Grenzer zu sein,
da Zugang haben.
Geisterbahnhof. Bahnhof, der stillgelegt oder nie in Betrieb genommen wurde. Einen Sonderfall bildeten zahlreiche Bahnhöfe entlang der Mauer, die mit der Teilung der Stadt Berlin nicht mehr angefahren oder vom Netz abgeschnitten wurden.
Da, in der Unterführung zu einem stillgelegten Gleis. Dort hat er den Koffer gefunden.
Also ich fand es irre zum ersten Mal, als ich eben diesen Mitarbeiter kennengelernt habe, zu hören, dass der auch als Westler vom Osten bezahlt wurde. Das war ja dann so wie so ein Staat im Staat.
Naja, natürlich Staat im Staat. Das war die Deutsche Reichsbahn auf dem Territorium von West-Berlin. Und zwar, wenn sie alles, also die Gleise und alle Flächen, die zur Eisenbahn gehört, mal sozusagen zusammenfassen würden, so hatte die Deutsche Reichsbahn letztendlich in West-Berlin ein Territorium, das entsprach dem Stadtbezirk hier von Kreuzberg.
Nächste Station, Gesundbrunnen, Übergang zu den S-Bahn-Linien 41.
Und dieser Mann hat mir dann gesagt, wissen Sie was, Sie sind Journalistin, Sie scheinen das mit Leib und Seele zu machen, es geht Ihnen um die Geschichte und so, ich habe hier was für Sie. Und dann hat er mir diese Sachen überreicht, hat gesagt, Sie haben jetzt von mir den Auftrag, diesen Mann zu finden und den Nachkommen das zurückzugeben.
Und dann saß ich da mit dem Koffer. Und mit einer Handvoll Fotos, die der ehemalige Reichsbahner mir noch hinterhergeschickt hatte.
Er sammelt denn sowas zusammen und deponiert es in so einem Kiosk am Bahnhof, was meinen
ja,
Sie?
Ja, ja.
Das ist schon ein bisschen komisch.
Berlin, 1. März 2008. Liebe Frau Veit, zu den beigefügten Bildern vom Gesundbrunnen mit der skurrilen Modelllandschaft. Gemacht habe ich die Bilder im Juni 81. Ob das zum gleichen Zeitpunkt war, als ich in den Tunnel dort einstieg, weiß ich nicht mehr. Sie zeigen Ihnen und den Nachgeborenen die konkrete Situation am Bahnhof Gesundbrunnen, die man heute nach den gewaltigen Umbauarbeiten kaum noch nachvollziehen kann.
Gesundbrunnen. Ortsteil in Berlin-Mitte mit gleichnamigem Bahnhof. Der Name geht auf eine mineralhaltige Quelle zurück, der jung erhaltende Eigenschaften nachgesagt wurden. Im Berliner Volksmund heißt er deshalb auch die Plumpe, abgeleitet von Wasserpumpe. Lange Zeit wurde die Plumpe gleichgesetzt mit dem Hertha-Platz, der bis 1974 dort die Fußballfans anlockte.
Hier von der alten Verbindungsbrücke zwischen Nordbahn- und Ringbahngleisen, die heute für den Publikumsverkehr geschlossen ist, hat man einen ganz guten Blick auf die Gleisanlagen hier am S-Bahnhof Gesundbrunnen. Man hat außerdem einen schönen Blick auf die Swinemünder Brücke und kann sich noch ein bisschen vorstellen, was für ein Verkehrsknotenpunkt dieser Bahnhof, dieser Ort Gesundbrunnen einmal gewesen sein muss. Wenn man sich heute die Bahnanlagen anguckt, dann ist hier so ein bisschen, ja, man kann fast sagen, Wildwuchsromantik auf den Gleisen. Und die Bahnsteiganlagen selbst, die jedenfalls was die Ringbahn angeht, sehen doch schon recht desolat und marode aus.
Es war eben die Zwischenzeit zwischen Mauerbau und folgender Stilllegung der Vorortstrecken und Wiedervereinigung und radikalem Abriss und Neubau. Unter diesen hier sichtbaren, langsam von der Natur eroberten, ungenutzten Bahnsteigen lagen die toten und leeren Verbindungsgänge, Fahrkartenausgaben, Kioske und so weiter zur U-Bahn hin, in denen ich eben diese Fotos und Unterlagen fand.
Ich grüße Sie und Ihre Familie herzlich, Ihr H.H. Günther.
Also wenn man sich diese Bilder anschaut aus den 80er Jahren, dann kann man unter der Treppe auf dem S-Bahnsteig beziehungsweise auch auf dem für die Regionalbahn Kiosk sehen.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Bild-Zeitung, 14. August 1961. Aus Berlin abgeriegelt. Der Berliner Sowjetsektor glich gestern einem Heerlager.
Schwer bewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht West-Berlin gegen die Zone und den Ostsektor abgeriegelt. Kein Bürger der Sowjetzone kann mehr unkontrolliert nach West-Berlin gelangen.
Stehe auf dem West-Berliner Gleis als Einziger. Gucke rüber auf das Ostgleis. Tumult. Hunderte von Leuten schreiend, gestikulierend, die rüber wollen. Zu mir, aufs Westgleis. Aber keine Reisepässe haben. Alle Zugänge sind vermauert worden. Ein einziger Grenzkontrollpunkt existierte. Die wollten rüber, konnten aber nicht. Das heißt, von heute auf morgen ist zwischen dem Ostgleis und dem Westgleis, 100 Meter etwa, die Welt geteilt worden. Ja? Zwei Gesellschaftssysteme, 100 Meter voneinander entfernt, getrennt. Ein Gleis dazwischen. Man muss sich diese absurde Situation mal vorstellen.
Vielleicht stand der Kofferbesitzer genauso da, auf dem Gleis, wie alle anderen und wollte aus dem Ostteil der Stadt fliehen. Was ist da passiert, dass der seinen Koffer nicht mitnehmen konnte?
Du, keine Ahnung. Aber den Gedanken hatte ich natürlich auch schon. Warum ausgerechnet dieser Zeitungskiosk?
Vielleicht hat er da gearbeitet.
Oder er kannte die Kioskbesitzerin.
Also ich glaube, das Ganze war so.
Eine Bockwurst mit Brötchen und Senf, wie immer, korrekt?
Korrekt. Und ein Schultereis.
Ja, na selbstverständlich. Bitteschön, Prösterchen. Oh,
danke. Oh.
So, jetzt die Bocki. Mit viel Senf war das ja immer, ne?
Oh, Herrlichen, so. Oh, danke. Aber im Osten gibt es ein echtes Pilsen auf dem Bahnsteig. Und das ist Syriana Bilja von Tschechen.
Ja, aber dafür gibt es keine vernünftigen Zigaretten. Und keine Gespräche mit mir.
Wo sie recht hat, hat sie recht. Hey, was ist denn jetzt auf jeden Fall los? Haben Sie alle eine Macke oder was? Pass doch auf, wo du hinlatscht, du Vogel.
Bin nicht drängeln.
Was ist denn los? Gibt's ja was umsonst oder wie? Wieso sind eigentlich die Züge so voll?
Hatte noch ein.
Günther, was ist denn los?
Die machen die Grenze dicht. Komm, jetzt erzähl den Scheiß. Du.
Der Ulbricht hat doch gesagt, dass das eine Lüge ist.
Hat er eben selber gelogen, der Ulbricht. Du musst meinen Koffer nehmen, hier.
Aber warum denn? Was machst du denn? Wo willst du hin?
Ich hole ihn heute Abend. Bis dann.
Günther.
Warte, der fährt noch mal rüber in den Osten. Der ist ja bekloppt.
Ost-Berlin bietet das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand. Volkspolizisten sind dabei, Stacheldraht an der Sektorengrenze zu ziehen, das Pflaster aufzureißen und Straßensperren zu errichten. Seit Mitternacht trafen im Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde nur noch vereinzelt Flüchtlinge ein.
Und dann vorher sagte ja der Ulbricht noch, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Nicht? Dann sagte er das ja noch und wahrscheinlich redet er wieder was, genau, was er weiß, dass es nicht stimmt. Und dann kam der über Nacht dann der 13. August mit dem Stacheldraht.
Den Bürgern der Zone und Ost-Berlins, die sich am frühen Morgen in die Freiheit retten wollten, gelang es offenbar nicht mehr, die rigorosen Sperren der Volkspolizei zu durchbrechen.
Am 13. August wurde nicht gemauert. Die Mauer bestand aus lebenden Menschen, Leuten von der Kampfgruppe, von der Polizei, die mit Stacheldraht, klar, bestimmte Straßenzugänge wurden dann schon 13., 14., 15., August 1961 gemauert, aber der eigentliche Mauerbau begann dann erst sozusagen später. Und es hat, glaube ich, mindestens ein Jahrzehnt gedauert, bis man all diese Möglichkeiten, die es gab, zum Beispiel Tunnel, Geisterbahnhöfe, dass man das alles wirklich versuchte, wasserdicht, undurchlässig zu machen.
Ich will mein Versprechen halten und den Kofferbesitzer wiederfinden.
Ja, und was hindert dich dran?
Das ist rechtlich total vermintes Gebiet. Ich habe schon mal einen Juristen gefragt und habe ihm den Fall erklärt.
Ja und, was hat er gesagt?
Hier, er schreibt, liebe Frau Veit und so weiter und so weiter, journalistisch eine tolle Idee, aber aus juristischer Sicht heikel.
Was? Aber wieso? Das kapiere ich überhaupt nicht. Er hätte den Koffer zum Fundbüro bringen müssen, denn nach den Umständen konnte nicht angenommen werden, er sei dort weggeworfen worden. Das wäre dann anzunehmen, wenn der Koffer beim Sperrmüll gefunden worden wäre oder auf der Müllkippe. Die Journalistin ebenfalls, wenn sie den Koffer jetzt hat und nicht zum Fundbüro bringt.
Der Bahnmitarbeiter hat unter Umständen eine Fundunterschlagung begangen, die nach Paragraf 246 Strafgesetzbuch strafbar ist.
Paragraf 246 Römisch 1 Strafgesetzbuch. Es können auch wertlose, bewegliche Sachen unterschlagen werden, solange sie nur fremd sind. Das heißt, nicht im Alleineigentum des Täters stehen oder herrenlos sind.
Ob die Tat verjährt ist, wäre dann die nächste Frage. Ich vermute aber, dass das ja nicht unbedingt kommuniziert werden muss. Das Richtige wäre, mit dem Koffer zum Fundbüro zu gehen.
Taschen, Koffer, Rucksäcke.
Hallo, schönen guten Tag.
Dankeschön.
Dieser Koffer wurde im Mauerstreifen gefunden und ich wollte jetzt verstehen, weil man damit jetzt vorgeht.
Jetzt erstmal meine Frage, wann wurde der denn gefunden?
In den 80er Jahren.
Oh, normalerweise verbleiben alle Fundsachen 6 Monate hier. Dann haben Sie als Finder die Möglichkeit, entweder bei Aushändigung der Sache einen Finderlohn zu erhalten oder nach 6 Monaten die Sache zurückzubekommen. In Ihrem Fall muss man jetzt sagen, wenn wir die nicht an den Mann bringen, würden wir es vernichten. Alle Fundgegenstände, die nicht versteigerungsfähig sind, wie persönliche Dinge, Fotos, Urkunden und so weiter, die werden dann hier vernichtet. Das ist leider so. Ja.
Oh Mann, die wollten den Koffer einfach da behalten.
Aber ohne Koffer haben wir doch gar keine Chance mehr, den Besitzer zu finden.
In Ihrem Fall werden wir sehen, ob wir da Ausnahmen machen können. Ne? Das ist ja eine besondere Fundsache. Und würden Ihnen zwecks weiteren Ermittlungen die Sache wieder aushändigen? Ich habe Sie hier als Fundsache registriert, gebe Ihnen die Fundanzeige mit, sodass Sie also etwas in der Hand haben, dass Sie das angezeigt haben, dass man Sie da insofern nicht belangen kann.
Glück gehabt. Für einen Moment lang dachte ich, die würden den Koffer einfach vernichten oder behalten oder versteigern.
Nummer 19, ein Kostenrucksäcke, 15 Euro, 15, 17. 17 hast du 20, 22, 25, 27. 27 hast du 22, 27.
Ja, die Gegenstände, die die Leute verlieren oder liegen lassen in U-Bahn, S-Bahn, Bahnhöfen, werden bei der BVG gesammelt, 3 Monate. Und wenn die Sachen dann nicht abgeholt wurden, holen wir sie ab zur Versteigerung.
Hier, ein Mountainbike, 20 Euro. Alufahrer, 20 Euro.
Ich habe vor einem halben Jahr meine Mütze verloren. Ich dachte, vielleicht ist die auch hier, weil ich die nicht abgeholt habe. Aber auch keine Mützen gesehen.
Also wenn heute ein Koffer verloren geht, ist das immer so ein Problem. Ich meine, man hat ja gewisse Vorstellungen, wenn irgendwelche Gegenstände auftauchen, von der Gefährlichkeit her, ist es heute nicht mehr so wie früher, dass man sagt, ein Koffer ist ein Koffer. Da ist nicht nur irgendwas drin, da kann was Gefährliches drin sein. Also ist man wahrscheinlich dann ein bisschen skeptisch oder man gibt den ab oder man sagt Bescheid, da steht ein herrenloser Koffer auf dem Flughafen.
70, 2070.
Ich meine, wenn du den Koffer unbedingt an den Mann bringen willst, ich kenne da so einen Redakteur, den interessiert das Thema bestimmt. Das hat ja auch so mit Zeitgeschichte zu tun und so, Geisterbahnhof, Mauerbau, Spionage. Ich finde, das klingt total super. Wir suchen den Typen einfach über die Medien, so als Aufruf.
Das geht nicht.
Ja doch, klar, natürlich. Warum denn nicht?
Man kann doch nicht einfach jemanden suchen, mit dem man gar nicht verwandt ist. Das geht mich doch gar nichts an, das ist alles viel zu intim.
Das ist doch alles schon total lang her. Was hat dir der Anwalt denn überhaupt geschrieben?
Jemanden mit voller Namensnennung über Social Media zu suchen,
bevor jemanden mit voller Namensnennung über Social Media zu suchen, bevor man das Melderegister, die Rentenversicherung, das Telefonbuch und das Internet abgesucht hat, wäre schon eine Art Persönlichkeitsrechtsverletzung und datenschutzrechtlich problematisch. Natürlich erst recht die Verwendung von Sozialdaten, dem Ausweis oder Fotos.
Sobald sie damit in die Öffentlichkeit gehen. Siehst du?
Ich muss dir was sagen. Ich hab den schon angerufen.
Wen?
Ja, den Redakteur.
Was? Spinnst du?
Du, das ist total super. Ich meine, der findet das total spannend und außerdem ist das heutzutage total normal. Auf Facebook zeigt doch jeder alles. Farbe der Unterhose.
Aber das hier ist doch was ganz anderes.
Nee, finde ich nicht.
Wir dürfen das nicht machen.
Ach komm.
Schon mal was von Datenschutz gehört? Ich glaube, jetzt brauche ich einen Anwalt.
Hallo, Herr Hülsmann.
Schönen guten Tag, ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Kanzlei Hülsmann. Also ein wirklich interessanter Koffer. Ich mache ihn mal auf, weil ich jetzt natürlich auch neugierig bin, was drin ist. Und ja, das ist ein interessanter Koffer, so ein Modell aus den, ja, 40er, 50er Jahren. Und wenn ich da so reingucke, sehe ich natürlich vor allem Fotografien, sehr, sehr viele Fotografien.
Aber letztendlich ist es ja ein Koffer, der im Mauerstreifen gefunden worden ist. Also meine Fragestellung ist ja natürlich auch, wie ist er da hingekommen? Und jetzt habe ich einen Namen von einer Person. Wie kann ich damit umgehen an der Öffentlichkeit?
Wenn ich mir den Fundort, den Sie beschrieben haben, anschaue, es ist ja nicht so, dass der Koffer irgendwie verloren worden ist oder ähnliches, sondern aus meiner Sicht wohl ganz bewusst dort als Erinnerung vielleicht deponiert worden ist, mit der Zielsetzung, ihn später abzuholen. Wenn ich mir den Koffer angucke, dann wurde er auf jeden Fall die letzten 20, 30, 40 Jahre nicht abgeholt. Und dann haben wir natürlich eine ganz besondere Konstellation, die hier auch im Endeffekt, was die Juristerei angeht, gar nicht so klar geregelt ist. Klar, wenn ich jetzt ein Portemonnaie finde mit aktuellen Daten, da gibt es entsprechende Regelungen.
Du, Freddy, ich habe dem Redakteur übrigens angeboten, gleich eine ganze Serie draus zu machen.
Was?
Auch noch mit einer Webdoku dazu.
Na super, aber was, wenn wir den Kofferbesitzer am Ende wirklich finden?
Das wäre doch toll.
Aber der sagt dann, nö, darauf habe ich gar keinen Bock und ich will überhaupt nicht, dass dieser ganze Kram an die Öffentlichkeit kommt.
Dann stampfen wir wahrscheinlich alles wieder ein.
Der Koffer aus dem Mauerstreifen. Eine Serie von und mit Frederik Veit und Marianne Wendt.
Also es muss bestimmt ein sehr einfacher Mensch gewesen sein, nach seiner Physiognomie auch zu urteilen und so, also würde ich sagen, und auf seiner Ausbildung.
Mit Wolfgang Kondrus, Selina Emanuel, Stefan Ehlich, Ulf Handreck, Stefan Heckmann, Ansgar Hocke, Joachim Kaps, Steffi Kühnert, Sascha Nathan, Frauke Pohlmann, Paul Sonderegger und Nora Treptow.
Und natürlich auch könnte ich es mir vorstellen, dass es für die Person sehr toll ist, hier quasi eine Art Zeitkapsel zurückzuerhalten von seinen Dokumenten, falls sie noch leben sollte, die Person, um dann diese Erinnerungen von früher zu haben. Was natürlich auch wieder sehr spannend dann ist, dann auch dieser Person die Sache zurückzugeben und ihr eine, ja, ich denke doch, Freude zu machen.
Im O-Ton Jutta und Gerhard Avischus, Alfred Barabas, Udo Bartsch, Monika Bayer, Helga Zentfelden, Burkhard Ziesler, Christa und Bernd Gatzke, Tim Hösmann, Christine Jentsch, Judith Klimin, Hans-Jürgen Kumm, Frieda Näther, Marianne Wachtmann und Helmut Weitze. Mitarbeit Christian Schiller, Produktionsassistenz Arvid Schalle, Musik Martin Betzola, Regie Robert Schön, Redaktion Walter Filz, Produktion Frederik Veit und Marianne Wendt für den Südwestrundfunk 2019.